Veg Up.
Ulms vegan-vegetarisches Radio.
Jeden vierten Donnerstag von 17 bis 18 Uhr.
Auf Radio Free FM.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Veg Up, Ulms vegan-vegetarischer Radiosendung, bei der wir euch alle vier Wochen mit Infos rund um die Themen Vegetarismus und Veganismus versorgen. Durch die Sendung heute führen euch Julien und Toshi. Heute behandelt Veg Up das Thema Stereotype und Vorurteile. Natürlich geht es aber insbesondere um Stereotype und Vorurteile, wie sie fleischessende Menschen gegenüber VegetarierInnen und VeganerInnen haben. Wir möchten uns dabei nicht nur damit befassen, was das konkret für Vorurteile sind, sondern auch schauen, was denn in Wahrheit so dran ist an diesen Vorurteilen. Darüber hinaus sollen auch stereotype Situationen thematisiert werden, in denen wir VeganerInnen uns ständig unfreiwillig wiederfinden.
Ich sag nur, oh, du bist Veganerin, was darfst du denn dann überhaupt noch essen?
Dass Stereotype und Vorurteile für Angehörige von Minderheiten, und das sind VegetarierInnen und VeganerInnen leider noch immer, ein wichtiges, oft auch anstrengendes und frustrierendes Thema darstellen können, werdet ihr im Laufe der nächsten Stunde sicherlich feststellen. Dabei wollen wir natürlich nicht nur aus dem eigenen Nähkästchen plaudern, ganz im Gegenteil.
Wir freuen uns, dass wir mit Johannes Keller, dem Ulmer Professor für Sozialpsychologie, einen Experten für Stereotype und Vorurteile gewinnen konnten, der uns im Interview erklären wird, was Stereotype und Vorurteile eigentlich genau sind, was für Probleme damit einhergehen und wie man mit ihnen umgehen kann. Auch sonst stützen wir uns natürlich auf Erkenntnisse aus der Forschung und Meinungen von ExpertInnen, wenn es darum geht, Stereotype und deren Wahrheitsgehalt zu beschreiben.
Wenn es um den Inhalt von Stereotypen geht, sind die ExpertInnen natürlich auch die Leute da draußen mit ihren Vorstellungen von bestimmten Menschengruppen. Psychologiestudierende der Uni Ulm haben vor 3 Jahren eine Umfrage gemacht, in der sie etwa 100 Leute danach gefragt haben, wie sich die Gesellschaft wohl so VeganerInnen vorstellt. Und das sind die Begriffe, die dabei gefallen sind.
Linksextrem,
engstirnig,
verbissen,
ungesund,
radikal,
übertrieben,
pseudomoralisch,
unrealistisch,
Exzentriker,
Außenseiter,
nicht normal,
verrückt,
lächerlich,
bleich,
Fanatiker,
umständlich,
instabil,
anstrengend,
Freaks. Und Julien, kannst du dich damit identifizieren?
Klar, total. Aber im Ernst, diese Umfrage liegt bereits 3 Jahre zurück und VeganerInnen werden heute in der Öffentlichkeit sicherlich viel positiver wahrgenommen als damals noch. Wir haben uns mal wieder in der Ulmer Innenstadt aufgemacht, um zu überprüfen, ob heute noch immer so ein negatives Bild vom typischen Veganer vorherrscht. Wir haben also direkt auf der Straße nachgefragt. Wie stellt ihr euch den typischen Veganer vor? Hört mal rein.
Der aus. Der isst Salat, ist blass, schlank, so in der Richtung. Öko-Schuhe und so, Sandalen, arbeitet im Garten oder so, macht selber Gemüse.
Die meisten Veganer, die ich kenne, auch Kumpels zu mir, sind alle erstens richtig dünn, reden die ganze Zeit über, leichten Hippie-Touch und ja, ist ja für mich jetzt ein Veganer.
Veganer sind typischerweise dünn. Ja, sonst keine Auffälligkeiten zu anderen Leuten.
Ich habe grundsätzlich keine Vorurteile gegen Menschen, sodass ich mir jetzt eigentlich niemanden genau spezifisch darunter vorstelle. Ich stelle mir allerdings unter dem Veganer vor, dass er zumindest Kleidung hat, die seinem Motto entspricht. Das heißt zum Beispiel Hanf. Alles biologisch angebaut, wo keine Tiere leiden mussten. Also keine Lederklamotten, keine schicken. Von der Ernährung, naja, ich würde sagen eher schlank wahrscheinlich, weil er ja nur Nüsse und Früchte isst. Mehr sollte er nicht essen. Ja, ansonsten keine Vorurteile.
Der typische Veganer. Jung, sportlich und immer irgendwas mit Gemüse dabei in der Fashbo-Box. Sehr kritischer Mensch, der viel nachdenkt, viel liest und nicht alles ungefragt übernimmt.
Also ein bisschen wie ein Hippie, aber nicht so ein, also wie sieht der aus? Also er achtet schon als viele Naturprodukte, hätte ich gesagt, eher Gelbtone in der Kleidung, Gelb und Grün. Er hat einen Bart in der Regel, wenn es ein Typ ist, so ein Hipster.
Ja, er isst nichts Tierisches und ist dadurch vielleicht sehr schlank.
Also missionarisch sind die bisschen.
Naturverbunden und für den Normalbürger manchmal nicht ganz zu verstehen.
Lustig ist ja, dass quasi alle Befragten zu denken scheinen, dass VeganerInnen automatisch dünn sein müssen. Schön wär's.
Ja, wenn man sich hier so im Studio umguckt, könnte man behaupten, dieses Stereotyp ist eindeutig widerlegt. Aber das ist ja eigentlich auch gut so, denn immerhin zeigt es, dass wir doch deutlich mehr zu essen kriegen als Nüsse und Früchte, wie auch behauptet wurde.
Noch mehr Fakten kriegt ihr jetzt in unserem kleinen Forschungsbericht, der sich allerdings in erster Linie auf VegetarierInnen bezieht, weil es zu VeganerInnen einfach noch nicht so viel Forschung gibt.
Und welche Eigenschaften haben sie nun wirklich, die VegetarierInnen und VeganerInnen? Nun, die unterschiedlichsten. Man kann die große Gruppe der Vegis natürlich genauso wenig in eine Schublade stecken wie die große Gruppe der Männer oder die große Gruppe der Briefmarkensammler. Es gibt dünne Vegis und dicke Vegis, zurückhaltende und moralisierende, Vegis in Birkenstock und solche mit High Heels. Nichtsdestotrotz kann man natürlich Aussagen darüber machen, wie VegetarierInnen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung eher sind oder aber weniger. Klar machen sie sich im Durchschnitt mehr Gedanken über Tierrechte als der fleischessende Otto Normal. Und so gibt es ein paar Eigenschaften, die auf VegetarierInnen immer im Durchschnitt betrachtet mehr oder weniger zutreffen als auf MischköstlerInnen. Im Folgenden berufen wir uns auf einen umfangreichen Überblicksartikel, den der Psychologe Matthew Ruby veröffentlicht hat, der nicht nur in den USA, sondern auch in Hamburg viel zu Vegetarismus geforscht hat und in seinem Artikel Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte zusammenfasst. Zunächst lässt sich feststellen, dass die meisten Vegetarier Vegetarierinnen sind. Tatsächlich verzichten in westlichen Kulturen viel mehr Frauen auf Fleisch als Männer. Zudem verfügen Vegis im Durchschnitt über eine höhere Intelligenz, eine höhere Bildung und ein höheres Einkommen als Menschen, die Fleisch essen. Wer die Kompetenzen mitbringt, sich stark mit gesellschaftlichen, politischen und moralethischen Zusammenhängen auseinanderzusetzen, tendiert natürlich stärker dazu, sich für einen Fleischverzicht zu entscheiden. Und mit höherer Intelligenz und Bildung geht eben höheres Einkommen einher. Dass eher Besserverdienende zu VegetarierInnen werden, liegt also keinesfalls daran, dass man viel Geld bräuchte, um diesen Lebensstil zu pflegen. Auch zeigt sich ein recht stabiler Zusammenhang mit politischen Weltanschauungen. VegetarierInnen sind im Durchschnitt eher liberaler und weniger konservativ orientiert als Fleischessende. Sie tendieren eher als Omnivore dazu, gleiche Chancen für alle und soziale Gerechtigkeit zu befürworten. Außerdem sind sie eher gegen Hierarchien und Autoritäten eingestellt. Gewalt lehnen sie tendenziell stärker ab, beispielsweise in Form des Jagdsports oder der Todesstrafe. Und sie sind insgesamt umweltbewusster und altruistischer als ihre fleischessenden Mitbürgerinnen. Sie zeigen auch mehr Empathie, nicht nur gegenüber Tieren, sondern auch gegenüber Menschen. Was die Zufriedenheit anbelangt, weisen Studienergebnisse darauf hin, dass vegetarisch und vegan lebende Menschen im Durchschnitt etwas glücklicher sind als Fleischessende. Insbesondere berichten VegetarierInnen, dass sie durch den Verzicht auf Fleisch an Lebensqualität dazugewonnen haben. Hier muss man allerdings berücksichtigen, dass das natürlich sehr subjektive Interpretationen sind und dass die Tatsache, dass Vegis eher gute Laune haben, nicht zwangsläufig darauf zurückzuführen ist, dass sie auf tierische Produkte verzichten. Scheint also so, als wäre die typische Vegetarierin weiblich, gebildet und eher links. Scheint vom Stereotyp ja gar nicht so weit entfernt zu sein. Nichtsdestotrotz gilt es zu beachten, dass es hier um grobe Durchschnittswerte geht. Ganz klar ist, kein Vegi gleich dem anderen. Ihr seid hier bei Wedge Up, Ulms vegan-vegetarischer Radiosendung auf Radio Free FM. Und weil es bei uns heute um das Thema Stereotype und Vorurteile geht, haben wir zum Experteninterview einen Sozialpsychologen eingeladen. Johannes Keller ist an der Universität Ulm Professor für Sozialpsychologie und steht uns heute Rede und Antwort.
Warum haben wir eigentlich Stereotype und Vorurteile?
Ja, das ist natürlich eine ganz grundlegende und wichtige Frage. Und man kann das wahrscheinlich beantworten am plausibelsten unter Verweis auf die vielfältigen Funktionen, die Stereotype und Vorurteile erfüllen. Und die deshalb die Existenz sozusagen, der Existenz dieser Konzepte oder Konstrukte zugrunde liegen. Ein ganz grundsätzliche Funktion von Stereotypen, Vorurteilen ist kognitiver Natur, das heißt bezogen auf die Informationsverarbeitung. Stereotype und Vorurteile können dabei helfen, die Welt zu verstehen, einzuordnen, Urteile zu fällen und zwar relativ effizient, ohne dass man wirklich im Detail die Einzelheiten verarbeiten muss, sondern man kann unter Bezug auf ein Stereotyp relativ schnell oberflächlich ein Urteil über eine Person aus einer gewissen Gruppe treffen. Also das ist eine Möglichkeit, sparsam, kognitiv sparsam sozusagen zu verarbeiten. Das ist eine wichtige Funktion von Stereotypen und Vorurteilen. Eine andere Funktion kognitiver Art ist natürlich, dass Stereotype eine gewisse Wissensbasis darstellen. Stereotype kann man ja definieren als Meinung über Attribute, die mit bestimmten Gruppen oder sozialen Kategorien in Verbindung stehen. Und dieses Wissen über Attribute von Mitgliedern bestimmter Gruppen oder Kategorien kann einem natürlich helfen, Entscheidungen zu treffen und kann dementsprechend als eine Wissensgrundlage verstanden werden. Vor dem Hintergrund, dass Stereotype nicht zwangsläufig vollkommen falsch sind, sondern in vielen Stereotypen durchaus auch akkurate Attribute stecken, die tatsächlich mit der Gruppenmitgliedschaft was zu tun haben, kann also ein Stereotyp durchaus adaptiv sein in der Urteilsbildung, sich darauf als Wissensbasis zu verlassen. Es gibt neben diesen kognitiven Funktionen auch noch motivationale Aspekte, weshalb Personen dazu neigen, Stereotype zu verwenden oder auch Vorurteile anzuwenden. Ein wichtiger Punkt besteht darin, dass unter Bezugnahme auf Stereotype und Vorurteile die bestehenden sozialen Verhältnisse erklärt oder auch gerechtfertigt werden können. Ein Beispiel wäre, wenn Sie sich anschauen, die Dominanz oder die Überrepräsentation von Männern in Führungspositionen, dann könnte ich jetzt als Mann mich genötigt fühlen, das rechtfertigen zu müssen und könnte dann beispielsweise auf das Stereotyp zurückgreifen, dass Männer eben führungsstark und entscheidungsfreudig sind und es deshalb ganz sinnvoll ist, wenn Männer in diesen Führungspositionen so häufig anzutreffen sind. Das hat eine sehr angenehme Rechtfertigungsfunktion oder kann es haben. Ja? Das ist also ein motivationaler Aspekt. Man kann damit die Verhältnisse erklären oder auch rechtfertigen. Und Stereotype können auch motivational relevant sein, wenn man platt ausgedrückt denkfaul ist. Also ich kann ja gering motiviert sein zum Nachdenken und jetzt werde ich vielleicht aufgefordert, über eine Person ein Urteil zu fällen. Und wenn ich jetzt denkfaul bin, dann greife ich schnell auf mein Stereotyp zurück und fälle darauf basierend ein Urteil. Also es gibt neben diesen vier, die ich jetzt mal so beispielhaft genannt habe, noch weitere Funktionen von Stereotypen, aber diese vier, glaube ich, machen schon deutlich, es gibt viele Gründe, warum wir Stereotype verwenden und das ist wohl ein wichtiger Hintergrund für deren Existenz.
Und inwiefern stellen Vorurteile, also beispielsweise das Vorurteil, dass Veganer besserwisserische Moralapostel sind, denn eigentlich ein Problem dar?
Also Stereotype, wie ich vorhin schon kurz angesprochen habe, bestehen zum Teil aus akkuraten Attributsverknüpfungen mit sozialen Gruppen und zum Teil aus inakkuraten. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese Zuschreibung, dass Veganer oder Vegetarier rigide Moralapostel sind, dass das nicht unbedingt zutreffend ist. Und insofern kann natürlich so ein Stereotyp dazu führen, dass man ungerechtfertigterweise ein relativ negatives Bild von dieser Gruppe der Veganer oder Vegetarier mit sich rumschleppt. Und das einem natürlich es erschwert, mit einer gewissen Offenheit auf solche Personen zuzugehen, wenn ich solche relativ harschen, negativen Attribute dazu schreibe. Das wäre jetzt ein Beispiel für diese Gruppe der Veganer oder Vegetarier. Man kann natürlich ganz auch in anderen Feldern zeigen, dass Stereotype eine gewisse Problematik mit sich bringen im Verhalten gegenüber solchen stereotypisierten Gruppen, sei es im Schulkontext, wenn Lehrer oder Lehrerinnen Personen beurteilen müssen aus bestimmten sozialen Gruppen, sei es aus Status hohen oder statusniedrigen Gruppen, kann das Wissen über diese sozialen Gruppen in die Beurteilung von vielleicht einer mündlichen Leistung einfließen. Und das sollte ja eigentlich nicht unbedingt der Fall sein. Also in dem Kontext kann es eine Rolle spielen. Es könnte auch eine Rolle spielen in Entscheidungen beispielsweise von Polizeibeamten gegenüber Mitgliedern bestimmter sozialer Gruppen. Ja, auf Demonstrationen oder bei Kontrollen, Passkontrollen, wie auch immer, kann das Stereotyp über die bestimmte soziale Gruppe, der die Zielperson zugehört, gegebenenfalls dazu führen, dass vielleicht ein Polizeibeamter etwas schneller zur Waffe greift oder zum Schlagstock. Und auch das sollte ja nicht unbedingt der Fall sein. Also in vielen Bereichen kann so stereotypes Wissen durchaus mit problematischen Konsequenzen verbunden sein.
Und glauben Sie, dass Stereotype oder Vorurteile Menschen davon abhalten können, einen veganen Lebensweg einzuschlagen, obwohl sie das vielleicht für richtig erachten würden?
Ja, wenn wir davon ausgehen, dass die Gruppe der Veganer relativ mit vielen problematischen Attributen verknüpft wird, dann kann für mich als potenzieller Veganer oder sagen wir mal jemand, der eigentlich rational überlegend sagen würde, ja, eigentlich ist es sinnvoll, diese Affektassoziation, diese negative Besetzung der Gruppe natürlich eine gewisse Hemmschwelle darstellen. Und wenn ich jetzt mich entscheiden würde, ich lebe jetzt vegan, dann kategorisiere ich mich ja in diese Gruppe oder werde Mitglied dieser Zielgruppe. Und wenn ich das Wissen habe, dass diese Gruppe mit vielen oder mit einigen zumindest problematischen Merkmalen verknüpft ist, kann auch das natürlich die Motivation, Gruppenmitglied zu werden, durchaus negativ beeinflussen.
Und was könnte man gegen solche unhaltbaren Vorurteile am besten tun?
Das ist natürlich eine komplexe Frage. Wie können wir Stereotype und Vorurteile abbauen? Da haben sich schon Generationen von Sozialwissenschaftlern intensiv damit beschäftigt. Und es ist ein ziemlich komplexes Thema. Ein Vorschlag, der immer wieder unterbreitet wird, ist der, man soll in Kontakt treten mit den Gruppen, über die Stereotype oder Vorurteile bestehen, und dass durch solchen Intergruppenkontakt dann im Idealfall Stereotype und Vorurteile abgebaut werden können. Das kann der Fall sein, setzt aber etliche Randbedingungen voraus, die erfüllt sein müssen, dass Intergruppenkontakt tatsächlich zum Abbau von Stereotypen und Vorurteilen führt. Also man muss solche Maßnahmen sehr genau planen und gestalten, damit tatsächlich es zu einem Abbau von Stereotypen und Vorurteilen kommen kann. Es gibt da Programme, die ganz erfolgreich sind, beispielsweise der sogenannte Jigsaw Classroom oder Gruppenpuzzle im Klassenzimmer, dass eben Kinder aus unterschiedlichen sozialen Milieus oder sozialen Gruppen in so gemeinschaftlichen Aufgaben zusammenarbeiten, in speziell designten Gruppensettings ohne Hierarchien, wo eine gegenseitige Abhängigkeit dann entsteht in der erfolgreichen Aufgabenbearbeitung zwischen diesen Kindern. Und wenn diese Aspekte berücksichtigt werden, dann kann tatsächlich Intergruppenkontakt zum Abbau von Stereotypen beitragen. Aber es ist eine sehr schwierige Angelegenheit.
Das war Johannes Keller, Professor für Sozialpsychologie an der Universität Ulm, im Experteninterview. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Free
FM. Auf die Ohren habt ihr gerade bekommen den Song Team von Lordi, und jetzt gibt's was auf die Geschmacksnerven. Der typische Veganer isst nämlich auch Spaghetti Bolognese, und dafür gibt's jetzt das passende Rezept des Monats.
Wetschab. Rezept des Monats.
VeganerInnen fragt man ja gerne mal, was kannst du denn eigentlich noch essen? Bei vielen Menschen scheint die Meinung vorzuherrschen, wer vegan lebt, müsse sich von Körnern und Salat ernähren. Das ist natürlich eine krasse Fehleinschätzung. Auch VeganerInnen essen Pizza, Burger, Lasagne, Pfannkuchen, Torten und natürlich Spaghetti Bolognese. Einfach alle mögen Spaghetti Bolognese, und da bilden VeganerInnen keine Ausnahme. Beim Rezept des Monats möchten wir euch heute zeigen, wie der berühmte vegane Koch Attila Hildmann seine Bolognese-Soße zubereitet. Wenn ihr die nachkochen möchtet, braucht ihr einen Block ganz normalen Tofu, eine Zwiebel und zwei Knoblauchzehen, ein bisschen Öl, Rotwein, Tomatenmark und passierte Tomaten, ein wenig Zucker und natürlich Oregano, Pfeffer und Salz. Zunächst zerbröselt ihr den Tofu mit den Händen in eine Pfanne und bratet ihn mit dem Öl an. Dazu packt ihr erst die Zwiebeln und später 4 Esslöffel Tomatenmark. Wenn ihr das kurz mit angebraten habt, kommen 150 Milliliter Rotwein dazu, den ihr ein paar Minuten kochen lasst, bevor ihr 150 Milliliter passierte Tomaten angießt und mit Knoblauch, Zucker, Oregano, Pfeffer und Salz abschmeckt. Schon fertig. Und zum Nachtisch noch eine kleine Anekdote zu diesem leckeren Gericht. Ein Freund unserer Sendung hatte mehrere Leute zum Abendessen eingeladen, die größtenteils nicht in Kenntnis darüber waren, dass sie es mit einem Vegetarier zu tun hatten. Auf den Tisch kam natürlich Spaghetti Bolognese in vegan, was so allerdings nicht kommuniziert wurde. Die Soße war naturgemäß so lecker, dass sich die Gäste in Lob ergingen. Ein Lob war dabei etwas zweifelhaft, nämlich: Boah, ist das geil, bin ich froh, dass ich kein Vegetarier bin, da würde ich ja wirklich was verpassen. In diesem Sinne, vegane Bolognese für alle.
Yummy, yummy. Nach dem wunderbaren Bolognese-Rezept wollen wir zur Abwechslung ein bisschen spielen hier im Studio, und zwar Bingo. Wir spielen mit dem Veggie-Bingo des Vegetarierbundes, das typische Aussagen über und Kommentare zu VegetarierInnen und VeganerInnen zusammenfasst. Das Bingo findet ihr auf der Homepage des WEBU. Das könnt ihr dann einfach ausdrucken und, sofern ihr vegetarisch oder vegan lebt, bei denjenigen Aussagen ein Kreuzchen setzen, die ihr schon einmal über euch habt ergehen lassen müssen. Wer zuerst 5 Kreuze in einer Reihe hat, darf ganz laut Bingo rufen und hat damit gewonnen.
Und los geht's! Der Mischköstler, der dir gegenübersteht, sagt: Ich esse nur ganz selten ganz wenig Fleisch und wenn, dann nur Bio. Bingo, ich höre das, glaube ich, echt fast täglich.
Ja, weiß nicht, täglich vielleicht nicht, aber gehört habe ich das auf jeden Fall auch schon ziemlich oft. Wie wär's denn mit, die Person sagt, und wo bekommst du denn eigentlich dein Protein her?
Bingo, das darf ich mir immer anhören. Ich sag dann immer von den Fliegen, die ich beim Fahrradfahren in den Mund bekomme. Wie wär's damit? Die Person fragt dich, was du denn überhaupt noch essen kannst.
Ständig. Der Mischköstler erzählt, wie er einmal versucht hat, vegetarisch zu leben und an was der Versuch letzten Endes gescheitert ist. Habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht gehört.
Ich habe
einmal, da kam dann so, aber Salami schmeckt so lecker. Ich konnte einfach nicht widerstehen.
Ja, vielleicht, ich glaube, im Kontext mit Döner habe ich sowas auch schon gehört.
Ah, Dönerunfälle.
Weiter.
Die Person sagt, Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg und grinst kräftig. Also das auf jeden Fall ewig oft schon gehört.
Vor allem meinen sie immer alle, sie wären der Erste, der diesen super, super lustigen Spruch machen würde. Dabei hört man den so oft. Weiter. Er wendet ein, dass Menschen sich von anderen Tieren unterscheiden und es daher moralisch gerechtfertigt sei, diese zu essen. Wir stehen ja schließlich an der Spitze der Nahrungskette. Bingo.
Ja, definitiv Bingo. Also das habe ich auch schon ganz schön oft gehört. Und da haben wir ja sogar nachher auch noch mal was dazu.
Genau.
Oder aber, was haben wir noch? Die Person bringt einen gegenteiligen Einwand, nämlich, dass Menschen sich nicht von anderen Tieren unterscheiden und das haben wir doch gerade schon gehabt.
Nee, ja, Tiere essen ja auch andere Tiere.
Genau.
Das höre ich ständig.
Widerspricht sich irgendwie so ein bisschen.
Ja,
irgendwie. Man hört es ja auch nie von der gleichen Person, Gott sei Dank. Was haben wir noch? Der Mischköstler fragt, was denn mit all den Tieren passieren soll, wenn wir sie nicht essen.
Okay.
Guter Einwand. Ich wüsste ja auch nicht, was man mit den ganzen Tieren anstellen soll.
Ja, ist aber nicht so häufig. Habe ich aber auch schon gehört. Naja, die Person fragt, wenn Gott gewollt hätte, dass wir keine Tiere essen, warum sind sie dann aus Fleisch?
Ha, ha, ha.
Wir sind ja schließlich auch aus Fleisch und wir essen uns nicht.
Woraufhin er ein glückliches Nutztier beschreibt, das er irgendwo einmal gesehen hat, à la eine Kuh in den Bergen, die unendlich Weideland vor sich hat. Ja, das hört man tatsächlich relativ häufig.
Ja, stimmt.
Danach zeigt er dann demonstrativ seine Schneidezähne und fragt, warum wir diese sonst haben sollten.
Ja,
weiß nicht, habe ich noch nicht gehabt.
Und dann schildert er ein extrem fiktives Szenario, in dem wir gezwungen wären, Fleisch zu essen, um zu überleben. Dann würdest du doch auch Fleisch essen, fragt er.
Ja, Bingo, auf jeden Fall. Also, das habe ich auch schon mehr als einmal gehört. Auch extrem lustig.
Ja. Was haben wir noch? Der Mischköstler fragt dich plötzlich, warum dir Tiere wichtiger sind als Menschen. Das ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert. Ich glaube, da würde ich durchdrehen.
Die Person zeigt sich dann plötzlich sehr besorgt um das Leiden von Pflanzen.
Oh ja.
Hatten wir doch schon in der Sendung.
Ja.
Da kam noch der Kommentar.
Pflanzen empfinden doch auch Schmerz. Mhm. Und wenn alles gar nicht mehr hilft, dann und die Mischköstler einen nur noch ärgern wollen, dann hören insbesondere wir Frauen uns gerne mal an, dürfen Veganerinnen eigentlich Sperma schlucken?
Bingo, bingo, bingo.
Ich glaube, ich würde durchdrehen. Das habe ich noch nicht gehört, aber... Naja.
Okay, lassen wir es hier jetzt mal dabei. Gleich im Anschluss hört ihr jetzt einen Titel von Razorlight, und zwar Before I Fall to Pieces. Und danach gibt's nochmal einen kleinen Ausschnitt aus der Podiumsdiskussion vom Kulturcafé im Roxy, das wir im Mai mitorganisiert haben. Wir haben ein paar Sequenzen zusammengeschnitten, die deutlich machen, dass es tatsächlich ganz schön viele Klischees gibt, wenn es um das Thema Fleisch geht.
Also, wie gesagt, gibt's jetzt nochmal was zum Kulturcafé, und zwar besser gesagt drei kleine Ausschnitte aus der Podiumsdiskussion, die wir für heute aufgehoben haben, weil darin diverse Klischees zur Sprache kommen, was natürlich hervorragend in die heutige Sendung passt. Widmen wir uns doch gleich mal dem ersten Ausschnitt.
Fleisch schmeckt gut. Und das ist wohl auch der Grund, weshalb auch sich fleischlos ernährende Leute Fleischgeschmack haben wollen. Es gibt in Nordrhein-Westfalen den, ich glaube, europaweit größten Hersteller von Tofu-Produkten, und der macht laut eigener Aussage 85% seines Umsatzes mit Fleischersatzprodukten. Also offenbar gibt es da ein Bedürfnis. Wie das von der Entwicklung historisch begründet ist, das will ich jetzt gar nicht weiter ausführen, denn ich glaube, das würde auch heute für heute zu weit führen. Aber es gibt wohl dieses Bedürfnis, Fleisch zu essen, also wird es natürlich auch befriedigt.
Was hier von Siggi Körner von Slow Food angesprochen wird, ist das Argument der Natürlichkeit von Fleischkonsum, also dass quasi das Bedürfnis nach Fleisch unauslöschlich in der menschlichen Natur eingeschrieben ist. Wie es sich da genau mit der Natur des Menschen verhält, kann wahrscheinlich abschließend nicht geklärt werden. Was an den gehörten Ausführungen aus Veggie-Perspektive aber durchaus etwas ärgerlich ist, ist die aufgestellte Behauptung, dass der Erfolg von Produkten wie Tofu, Seitan, Tempeh und so weiter mit dem Bedürfnis nach Fleischgeschmack zu begründen sei. Eine andere und von uns vertretene Interpretation ist, dass es ein Bedürfnis nach Deftigen gibt. Immer süß oder gar geschmacklos wäre ja wirklich doof. Nur, wieso sollte dieser deftige Geschmack für Fleisch- und Wurstprodukte reserviert sein? Dann kommen wir jetzt schon zum zweiten Klischee.
Respektiert es ja. Aber wer gibt den Löwen das Recht, ein Zebra zu essen?
Der Löwe hat keine Verantwortung, weil er nicht reflektiert sein Verhalten. Aber wir als Menschen, die wir unser Verhalten reflektieren und die Macht über andere Lebewesen haben, sie einsperren und dafür züchten, was der Löwe ja auch nicht macht, wir haben damit auch die Verantwortung, wie wir mit den Tieren umgehen und ob wir das machen müssen.
Das waren der Gastronomievertreter Marian Schneider und Christine Höhlig vom Vegetarierbund über eine häufig vorgebrachte Begründung von Fleischkonsum durch den ja auch fleischessenden Löwen. Auf den ersten Blick mag das Argument zwar schlüssig erscheinen, aber wie Christine bereits gesagt hat, ist sich der Mensch im Gegensatz zu nichtmenschlichen Tieren über seine Handlungen bewusst und muss daher auch Verantwortung für sie übernehmen. Hören wir nun den letzten Ausschnitt.
Es ist nicht schwarz und weiß. Es muss so eine Graustufe geben. Und ich glaube, man erreicht nichts mit einer militanten Haltung in eine Richtung, sondern man erreicht was mit einem miteinander diskutieren und einen Lösungsweg finden.
Uns ist es ja auch bewusst, dass man niemanden zwingen oder überreden kann, sondern wir leben das positiv vor und zeigen, dass es Alternativen gibt, die lecker sind, die einfach sind, die man machen kann, und machen das auf diese positive Weise. Und es tut uns ja selber leid, dass wir dieses militante Image haben, was wir eigentlich gar nicht wollen.
Genauso gibt es auf der anderen Seite aber auch militante Fleischesser,
genau,
da machen sie
Fall.
Sich mal keine Sorgen.
Es ist
Sorgen.
Ja meistens so, dass man sich rechtfertigen muss und dann militant wirkt, einfach weil man auf Fragen antwortet oder alleine dadurch, dass man existiert, weil man eben etwas macht, was die anderen nicht machen. Es ist ja schon eine gefühlte Provokation, weil man der Norm widerspricht.
In dem abschließenden Klischee-Ausschnitt waren Marian Schneider, Christine Höhlig und die Moderatorin Dana Hoffmann zu hören. Den abschließenden Worten von Christine Höhlig möchten wir uns gerne anschließen. Zwar werben wir als Veggie und Bund durchaus für eine vegane Ernährung, aber unser Grundsatz Leben und Leben lassen bedeutet für uns nicht nur, dass wir Gewalt bzw. die Tötung von nichtmenschlichen Tieren ablehnen, sondern auch, dass wir Mitmenschen, die sich anders ernähren, mit der gleichen Achtung gegenübertreten, die auch wir uns von ihnen wünschen. Wie auch in unserem Selbstverständnis nachzulesen ist, sind für uns Übergänge immer fließend und wir respektieren und ermutigen
rechtfertigen jeden Versuch, ein Stückchen besser zu leben als noch am Tag zuvor. Daher sind auch in unserer Gruppe von VeganerInnen über VegetarierInnen bis hin zu MischköstlerInnen alle vertreten und willkommen, solange sie ihren Konsum kritisch reflektieren und unsere Ziele teilen. Das vollständige Selbstverständnis könnt ihr übrigens auf unserer Homepage ulm.webu.de unter der Rubrik Wer wir sind finden.
Das war Heaven Knows von The Pretty Reckless und weiter geht's mit dem Blick ins Web.
Blick ins Web.
Als Web-Tipp präsentieren wir euch heute Satire vom Feinsten in Form zwei bissig genialer Typen, die ihr Gutmenschentum gekonnt in Szene setzen und uns mit ihrem treffsicheren Humor immer wieder zum Lachen bringen, nämlich den Artgenossen und den Graslutscher. Der Artgenosse, der sowohl eine Facebook-Seite als auch einen YouTube-Channel unterhält, beschreibt sich selbst als total ungesund aussehenden militanten Sojafresser, Gutmensch, Ökosalat-Nazi mit Geltungszwang. Mit exakt dieser Art von Ironie nimmt er in seinen kurzen Videos genau die Stereotype und Scheinargumente auseinander, die VeganerInnen alltäglich an den Kopf geworfen werden. Er knöpft sich Aussagen vor wie: Hey Veganer, Fleisch hat uns intelligent gemacht. Hey Veganer, der Löwe frisst auch Fleisch. Oder hey Veganer, Pflanzen sind auch Lebewesen. Übrigens behandelt er auch die Frage, ob Sperma vegan ist. Das Wunderbare am Artgenossen ist, dass er seinen Schwerpunkt gar nicht auf den Witz legt, sondern auf die Argumentation. Ganz eindeutig von einem wissenschaftlichen Background kommend, hat er die Logik mit ganzen Bestecksätzen gefressen. Er nimmt jedes Scheinargument gnadenlos und bis ins letzte Detail auseinander, sodass wir uns nur wünschen können, dass sich alle Fleischessenden, die uns VeganerInnen, regelmäßig Sprüche drücken wie Hitler war auch Vegetarier oder ihr seid auch keine besseren Menschen, die entsprechenden Videos vom Artgenossen ansehen. Er bringt auf den Punkt, was sich viele VeganerInnen immer wieder denken. Zum Beispiel, dass es nichts gibt, das wir nicht essen dürfen oder dass häufig bereits unsere bloße Existenz als Angriff auf die Meinungsfreiheit anderer verstanden wird. Und er findet dafür wesentlich treffendere Worte als die meisten von uns. Wer sich selbst ein bisschen in Argumentation schulen möchte, sollte sich diese Videos also nicht entgehen lassen. Der Graslutscher lebt sein, Zitat, krankhaftes Gutmenschengehabe im Gegensatz zum Artgenossen vor allem im geschriebenen Wort aus. Seine Texte veröffentlichte er erst nur auf Facebook, später dann auch auf einem eigenen Blog. Mit besonderer Vorliebe nimmt er fragwürdige Medienbeiträge zu Veganismus auseinander, beziehungsweise solche Fernsehsendungen oder Zeitungsartikel, bei denen sein Bullshit-O-Meter mal wieder zu stark ausgeschlagen hat. Folgerichtig heißt auch der Untertitel zu seinem Blog Der Graslutscher or How to Face Palm Like a Pro. Beispielsweise war seine Antwort auf einen Zeit-Online-Artikel, der sich kritisch mit sogenannten veganen Ersatzprodukten auseinandergesetzt hat, die folgende: Breaking News, nicht alle veganen Lebensmittel super gesund. Let's eat Gammelfleisch again. Allerdings beschränkt sich Jan Hegenberg, nein, der Graslutscher ist nicht sein echter Name, nicht nur auf Veganismus, sondern hat zum Beispiel auch Themen wie Pegida oder Homophobie aufs Korn genommen. Abschließend noch ein Auszug aus seiner Selbstbeschreibung. Der Name ist Programm. Ich bin wirklich ein verfressenes Viech, kann diese Passion oftmals aber nur bedingt ausleben, da ich viele Zutaten weglasse, die in der Gesellschaft als unabdingbar gelten. Hühnerperiode und die Muttermilch 300 Kilogramm schwerer Paarhufer zum Beispiel. Anstatt mich also in Ruhe essen zu lassen, werde ich oft als naiver Gutmenschen-Salatist abgekanzelt und schlage rhetorisch um mich, bis der Fraß dann kalt ist. Dabei esse ich wesentlich abwechslungsreicher als so mancher Schnitzelpriester das gerne darstellt. Neben Gras lutsche ich ab und zu an Steinen oder rühre mir an hohen Feiertagen schon mal ein bisschen Rindenmulch in meinen verdünnten Brennnesseltee. Neben dem Artgenossen und dem Graslutscher gibt es natürlich noch weitere Personen, die sich innerhalb der Satire- bzw. Kabarettszene kritisch mit Fleischkonsum oder Tierversuchen auseinandersetzen, wie zum Beispiel Hagen Rether oder die vegane Poetry-Slammerin Gabriele Busse, welche übrigens aus Tübingen stammt. Reinschauen und reinlesen lohnt sich. Ihr habt gerade den Song Another Way to Die von Jack White und Alicia Keys gehört. Damit sind wir auch schon fast am Ende unserer heutigen Sendung Wedge Up angelangt. Was natürlich noch fehlt, sind die Termine für die nächsten 4 Wochen, damit ihr auch up to date seid, was vegetarische und vegane Events anbelangt.
Am Earth Peace Day, das ist Samstag, der 4. Juli, erwartet euch die Vegan Mania in Augsburg. Los geht's um 10 Uhr am Königsplatz. Bis abends um 8 könnt ihr euch an diversen Infoständen informieren, euch von Kochshows, Kabarett und Live-Musik unterhalten und natürlich auch kulinarisch verwöhnen lassen. Alle weiteren Infos gibt's unter www.veganmania.at.
Am selben Tag findet auch etwas weiter nördlich der Vegan Summer statt. Am Strand in Eckernförde hört ihr AutorInnen mehrerer veganer Bücher und natürlich auch viel Live-Musik. Ihr könnt einer großen Diskussionsrunde lauschen und auch die Organisation Ärzte gegen Tierversuche wird vor Ort sein. Schaut nach unter www.vegansummer.de.
Am Dienstag, den 7. Juli, könnt ihr hier vor Ort im Brotmuseum einen Vortrag von David lauschen, der von der hiesigen Foodsharing-Gruppe kommt. Los geht's um 19 Uhr, also kommt doch einfach vorbei. Und dann, ein bisschen weiter im Norden wieder, erwartet euch eine Woche später, am 11.7., der Vegan Street Day in Dortmund. Das bietet sich natürlich für alle diejenigen an, die den Vegan Street Day in Stuttgart verpasst haben. Von 10 bis 17 Uhr wird am Friedensplatz und Reinhold-Kirchplatz das 10-jährige Jubiläum des Dortmunders Vegan Street Day gefeiert, mit Info, Unterhaltung und Verpflegung. Mehr dazu unter www.vegan-street-day.de.
Am Dienstag, den 14.07., findet ausnahmsweise mal kein Vegi- und Bund-Stammtisch in Ulm statt, weil wir alle ins Mephisto gehen. Und ihr hoffentlich auch. Hier gibt es um 19.30 Uhr die Dokumentation Live and Let Live, die sich damit befasst, warum Menschen vegan werden. Anschließend an den Film gibt es eine kleine Diskussionsrunde, bei der jemand von Animal Equality zugegen sein wird, der auch im Film selbst zu sehen ist. Bei Wedge Up haben wir bereits einen Filmtipp zu der Doku gebracht, den ihr bei der Sendung zu Gründen für Veganismus, Vegetarismus etwa bei Minute 8 noch einmal nachhören könnt.
Am 16.07. findet in Freilassing, wie jeden dritten Donnerstag im Monat, ein gemeinsames Kochen im Mehrgenerationenhaus in der oberen Feldstraße statt. Hier trifft man sich von 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr zum Thema Freilassing ist international, biologisch und vegan. Jedes Mal wird dabei ein anderer Koch eingeladen, um internationale vegane Gerichte vorzustellen. Den Flyer kann man herunterladen unter www.veggiedates.de.
Und damit sind wir jetzt tatsächlich am Ende angelangt mit unserer heutigen Sendung zum Thema Stereotype und Vorurteile. Durch die Sendung geführt haben euch Toshi
und Julin. Am Mischpult war Svenja. Redaktion waren Toshi, Julin, Leni, Svenja, Miri und Laura. Wir möchten uns im Namen der gesamten Wedge-Up-Redaktion bei euch fürs Zuhören bedanken. In Bälde findet ihr dann wie gewohnt den Podcast und die Playlist der heutigen Sendung auf www.freefm.de/programm/wedgeup. Falls ihr noch offene Fragen habt oder sonstige Anregungen oder Kritik äußern wollt, dann könnt ihr uns wie immer eine E-Mail schreiben an ulm@webu.de.
Wir würden uns freuen, wenn ihr auch in 4 Wochen wieder einschaltet, dann passend zum Sommer mit dem Thema Reisespezial vegan und vegetarisch in Europa. Als letzten Song spielen wir jetzt noch Big Jet Plane von Angus and Julia Stone.